Warum gibt es all die Ungerechtigkeit in der Welt? Diese Frage bewegte schon Salomo. Und wir schlagen dazu auf in Prediger Kapitel 4, Vers 1. Prediger Kapitel 4, Vers 1. Und lesen dort. Und ich wandte mich und sah alle die Bedrückungen, welche unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Bedrückten, und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Bedrücker ging Gewalttat aus, und sie hatten keinen Tröster. Angesichts der großen Not in der Welt und des unfassbaren Leidens, denn seit Beginn meiner Predigt, und das ist ja wirklich nicht lange, sind inzwischen weltweit 18 Kinder an Hunger gestorben. Da verwundert es nicht, dass Menschen fragen, wo ist da Gott, der doch angeblich die Welt regiert. Und weil nirgendwo das sichtbare Eingreifen Gottes erkennbar ist, nehmen es die Gottlosen zum Anlass, um zu sündigen. Denn in ihren Augen nimmt Gott es nicht wahr, dass sie ja sowieso nicht sofort gerichtet werden. Wie geschrieben steht in Sprüche 8, Vers 11, weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun. Und im Psalm 73, Vers 11 wird uns über die Gedanken dieser Menschen berichtet und sie sprechen, wie wüsste es Gott? Und wie sollte Wissen sein bei dem Höchsten? Welch ein Leid auf dieser Welt. Die Gesellschaft, selbst in den großen Zentren unserer Zivilisation, gleicht dem Großen und Ganzen einem Sklavenschiff. Auf dem Deck wird gefeiert und unter Deck herrscht das große Leid. Wer kann ermessen, wie viel Sorgen und Leiden die Menschen selbst nur in einer Stunde erleiden? Und Gott? Gott schweigt zu alledem. Und darum soll es uns heute Morgen gehen. Um das Schweigen Gottes. Wir wollen uns das gemeinsam in der Schrift ansehen, was dazu geschrieben steht. Ja, so viel Leid ist in der Welt. War bereits gesagt, niemand vermag es zu erfassen, wie viel Leid unter der Sonne geschehen ist, Tag für Tag, Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhunderte. Menschliche Herzen mögen planen und menschliche Hände helfen, ein klein wenig das Leid zu mindern. Und der starke und breite Arm des Gesetzes sich bemühen, manchen der Gequälten zu beschützen. Und selbst wenn wir unseren Blick und unsere Gedanken von dem Leid der Welt wegwenden und uns nur noch auf den kleinen Kreis derer beschränken, die an ihn glauben, dann wird das Rätsel nur noch umso größer. Haben nicht viele Missionare ihr Heimatland verlassen, um zu den Verlorenen in anderen Ländern zu gehen und ihnen die rettende Botschaft von Jesus zu bringen? Aber wie oft ist es vorgekommen, dass man von ihrer Ermordung gehört hat, getötet durch die, denen sie dienen wollten? Und wo war da der wahre, treue Gott, dem sie dienten? Haben sie nicht in ihrer Not zu Gott gerufen? Und der Gott, dem sie vertraut haben, hätte sehr wohl die Herzen ihrer Verfolger umstimmen können und ihre Hände abhalten können, solch Böses zu tun. Was war da mit der Hilfe Gottes, der einst sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber die Erde hat das Blut derer getrunken, die an Gott glaubten. Und der Himmel hat dazu geschwiegen. Und all dies Schreckliche, das sind nur kleine Wellen an der Oberfläche der tiefen und weiten See des Leidens der Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte ihrer Geschichte. Von den Tagen Roms bis zu den Jahrhunderten der sogenannten Christenverfolgung, die unbekannte Zahl von Tausenden, wenn nicht Millionen Märtyrer, die besten und reinsten Gläubigen sind der Gewalttat und dem Tod in vielfacher Form ausgeliefert gewesen. Die Fakten sind so schlimm, dass wir es gar nicht ertragen könnten, sie alle aufzuzählen. Getötet durch wilde Tiere, in den Arenen getötet von Menschen und noch viel schlimmer, zu Tode gefoltert in den Folterkammern der Inquisition. Seine Leute sind gestorben. Ihre Angesichter gen Himmel gerichtet und ihre Herzen erhoben im Gebet zu dem lebendigen Gott. Aber der Himmel erschien hart wie Erz und der Gott, an den sie ihre Gebete richteten, erschien kraftlos wie sie selbst. Das wirft die Frage auf, ist Gott inkompetent oder herzlos? Zu ihm sahen sie doch in ihrer Todesangst auf, um errettet zu werden, aber sie haben vergeblich danach gesehen. Oder was ist mit dem Leid, das ein blühendes Zuhause in eine Wüste verwandeln kann, welches die Herzen so zerstört zurücklässt, dass selbst die besten Ermutigungen des Glaubens wie leere Worthülsen klingen? Warum sollte Gott so grausam sein? Weshalb ist der Himmel so furchtbar schweigsam? Und es gibt Zeiten, da erscheint der Himmel tatsächlich hart wie Erz und die Erde unter uns wie Eisen. Und wir fühlen, dass der Mut in unseren Herzen sinkt unter der Last und der Beschwernis, die auf uns liegt. Wie treffend diese Worte vielleicht unsere Situation beschreiben mögen, sie sind dennoch unzutreffend. Wenn es hauptsächlich nur darum ginge, dass Gott ab und zu einigen nicht geholfen hätte, dann könnte man immer noch an seine unendliche Weisheit und Güte glauben und das würde unser Murren zum Schweigen bringen und uns die Furcht nehmen. Und weiterhin, wenn selbst in den Tagen der Erzväter eine ganze Generation dahin gehen würde, ohne dass diese auch nur den Hauch eines Wirkens Gottes gesehen hätte, vermag der Glaube zu leuchten und die Hoffnung zu erfreuen und eine Selbstprüfung der Herzen zu bewirken. Aber das, mit dem wir konfrontiert sind, ist die Tatsache, dass für 20 Jahrhunderte, also für fast mehr als 2000 Jahre, die Welt niemals Zeuge gewesen ist von dem öffentlichen Beweis seiner Gegenwart und seiner Kraft. Weiß Gott um uns? Zuerst kommt dieser Gedanke nur als ungeduldige Äußerung, aber bald formulieren die Lippen eine Herausforderung und einen Zweifel. Und dann verliert der Glaube an die mächtigen Taten Gottes und sein göttliches Eingreifen in der Vergangenheit seine Bedeutung und seine Kraft. Soweit, bis das Eingreifen Gottes auf eine Ebene herabsinkt, wo es dann nur noch die Legenden der Hebräer sind und Mythen aus einer alten Welt. Angesichts der Schwierigkeiten im Leben wird der Glaube früherer Tage aufgegeben, weil ein Gott, der völlig passiv ist und nicht immer verfügbar ist für alle praktischen Dinge des Lebens, schlussendlich als nicht existent erklärt wird. Könnt ihr ein klein wenig ermessen, wovon ich rede? Wenn wir uns der Heiligen Schrift zuwenden, um dieses Geheimnis eines schweigenden Gottes oder des Schweigens des Himmels zu betrachten, welche so viele in den Unglauben gebracht hat, wenn nicht sogar zur Gottlosigkeit, dann wird es umso verständlicher. Das Leben und die Lehren des großen Propheten aus Nazareth hat die Aufmerksamkeit der Massen auf sich gezogen. Alle halbvernünftigen Menschen betrachten ihn als den Nobelsten, der jemals auf der Bühne der Menschheitsgeschichte erschienen ist. Aber das Christentum sieht mehr in ihm als nur einen Edlen. Der große und unfassbare Gott, der sich in undurchdringlicher Finsternis hüllt und selbst ein unzugängliches Licht bewohnt, was als Widerspruch erscheinen mag, was jedoch aufgelöst wird durch die umfassende Offenbarung seiner selbst gegenüber den Menschen. Er hat sich selbst geoffenbart. Der Nazarener war nicht nur ein Muster eines Menschen für alle Zeiten, nein, er war selbst Gott. Gott geoffenbart in Fleisch. Die Propheten hatten dies vorausgesagt. Nun war es eingetreten. Die Hoffnung der Menschen erfüllte sich durch die Entstehung des Christentums. Gott nahm die Form eines Menschen an und lebte und zeltete unter den Menschen und blieb niemandem den Beweis seiner göttlichen Herkunft und seines göttlichen Wirkens schuldig. Aber der Bereich seiner Wirksamkeit war räumlich sehr begrenzt. Nur in Israel. Und wenn der Bereich seiner Wirksamkeit so begrenzt war, dann müsste er doch während seines Dienstes etwas darüber geäußert haben, wie es weitergeht. Aber während seines Dienstes sprach er vom Geheimnis, dass er einen qualvollen Tod erleiden würde und er dann auferstehen wird und zu seinem Vater zurückgehen würde, in den Himmel, woher er gekommen war. Und er sprach von dem Triumph seiner Macht, die seiner Auffahrt zum Himmel folgen würde. Und jene, zu denen er sprach, waren nicht in der Lage, das Gehörte zu verstehen. Als einer seiner letzten Worte nach seiner Auferstehung und kurz vor seiner Himmelfahrt lesen wir die Worte in Matthäus 28, Vers 18. Wollen wir nochmal zusammen aufschlagen? Matthäus 28, Vers 18. Matthäus 28, 18. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und selbst hier schon finden wir die Position des Zweifels in Vers 17. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Das kann man noch verstehen. Aber was will man über die Skepsis heutiger Tage sagen, die die Worte des Herrn, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, nur so erklärt, dass damit nur gemeint sei, dass Gott Missionare in alle Länder aussendet. Das Prinzip der Offenbarung Gottes an den gefallenen Menschen und aufgrund dessen die zwangsläufig stattgefundene Trennung von Gott Und die Geschichte weiter bis auf das Auftreten Christi hin kann erklärt werden. Aber die Art des Versprechens, der Verheißung, die Prophezeiung über die Ankunft des Messias und das bestätigt mit einheitlicher Stimme der Schrift, zeigt die Morgendämmerung eines neuen Tages, an dem die Himmel regieren würden. Wenn alles Falsche angesprochen und beseitigt würde und Sorgen und Disharmonie würde dem Wohlergehen und dem Frieden gewichen sein. Die himmlischen Heerscharen, die seine Geburt den Hirten mitteilten, bestätigen dieses Zeugnis und bekräftigen die Hoffnung auf eine baldige Erfüllung, Frieden auf Erden und an den Menschen ein Wohlgefallen. Und auch die Worte des Herrn in der Synagoge von Nazareth klingen oder klangen wie die Proklamation, dass jetzt das Jubeljahr für die Erde gekommen war. Und auch die Geschehnisse in den ersten Tagen der Gemeinde Jesu bestätigen diese Hoffnung. Gott hatte durch ein öffentliches Wunder eingegriffen, als man die Apostel gefangen gesetzt hatte. Und Gott hatte sichtbar auf ihr Gebet geantwortet. In Apostelgeschichte 4,31 heißt es, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ein Erdbeben, die Antwort Gottes auf das Gebet. Haben wir schon so mal kraftvoll gebetet? Aber auch die andere Seite war ganz klar und deutlich. Plötzliches Gericht fiel auf Ananias und Sapphira. Und als Folge kam große Furcht über alle. Und die Apostelgeschichte in Kapitel 5, Vers 12 berichtet uns, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Was war die Folge dieses großen Zeugnisses? Wir lesen das in Apostelgeschichte 5, 16. Es kam aber auch die Menge der umliegenden Städte nach Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, welche alle geheilt wurden. Und als man die Apostel ins Gefängnis warf, da befreite sie ein Engel des Herrn. Wie wir das in Vers 19, Kapitel 5 lesen. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinauf und sprach, geht und stellet euch hin und redet in dem Tempel zu dem Volke alle Worte dieses Lebens. Es war nur kurze Zeit später, in diesen Tagen, dass der Märtyrer Stephanus starb, gesteinigt von Israeliten, die nicht mehr hören konnten, wie er ihnen die Worte der Wahrheit sagte. Er hatte mit Worten wirklich nicht gespart. Und bei all den Beispielen, die Stephanus brachte, stehen wir in Gefahr, nur leicht zu übersehen, welches Muster seiner Rede zugrunde liegt. Egal, ob er von Josef spricht oder von Mose, das Muster ist immer dasselbe. Das erste Mal wurden die angeführten Personen von den Israeliten abgelehnt. Das zweite Mal wurden sie angenommen, welches zur Errettung, Befreiung und Erhaltung des Lebens diente. Wie wir das in Kapitel 7, Vers 13 in Apostelgeschichte lesen. Und beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt und dem Pharao wurde das Geschlecht Josefs offenbart. Oder bei Mose, Vers 25. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung gebe. Sie aber verstanden es nicht. Vers 27. Der aber den nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Und in Vers 35 das Fazit, diesen Moses, den sie verleugneten, indem sie sagten, wer hat dich zum Obersten und Richter gesetzt? Diesen hat Gott zum Obersten und Retter gesandt mit der Hand des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien. Und jetzt wissen wir auch, wer das Feuer in dem Dornbusch war. lesen aber nicht im Alten Testament, sondern im Neuen, wenn es uns erklärt. Und damit zeigte Stephanus ihnen auf, dass sie Christus in seinem ersten Kommen abgelehnt haben. Das ist der rote Faden. Leider kommt er nicht mehr dazu, auszuführen, dass sie ihn beim zweiten Mal annehmen würden. In Vers 52 heißt es: Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Nun, man hatte dann hinausgestoßen vor die Stadt und dort gesteinigt. Doch während der Steinigung des Stephanus wusste Gott um einen anderen treuen Zeugen. Der war da auch anwesend, Apostel Paulus. Wir wissen nicht, was Paulus, der zu diesem Zeitpunkt noch Saulus hieß, dachte, als er die Worte des Zeugnisses des sterbenden Stephanus hörte. Und wenn wir in das Leben des Paulus hineinschauen, sehen wir auch, er erlebte wunderbare Befreiung aus dem Gefängnis, zum Beispiel in Philippi. Als er zusammen mit Silas und Mitternacht Gott lobte und pries, geschah ein Erdbeben und alle wurden befreit. Auch der Apostel Petrus wurde auf übernatürliche Weise aus dem Gefängnis befreit, als er eingesperrt war und die ganze Gemeinde in Fürbitte für ihn verharrte. Das mögen nur einige wenige Beispiele für das Wirken Gottes sein, ihr findet sicherlich eine ganze Menge mehr auch noch. In den Anfängen der Gemeinde Jesu war das göttliche Eingreifen, die übernatürliche und sichtbare Hilfe von Gott gegenwärtig. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden waren keine Worte, die eine Erklärung bedeuten. Ja, der Anfang der Gemeindezeit war, wie auch die erste Zeit des Volkes Israels, eine Ansammlung von göttlichen Wundern und gekennzeichnet durch das Eingreifen Gottes. Aber das ist auch schon die einzige Parallele. In der Zeit Israels wurde das Fehlen oder das Zurückgehen des öffentlichen Eingreifen Gottes als Beweis dafür gesehen, dass das Volk abgefallen war. Gerade in diesen Zeiten sandte Gott seine Propheten und sein Reden und seine Stimme waren überdeutlich zu hören. Aber genau das ist der Kontrast zum Anfang der Gemeindezeit. Als die Wunder zu Beginn der Gemeindezeit aufhörten und Israel auf die Botschaft nicht hörte, war kein verstärktes Reden Gottes vom Himmel her mehr zu hören. Und bis heute, die ganzen 2000 Jahre hindurch, hat es kein Reden Gottes vom Himmel her mehr gegeben. Über seinen Sohn hat er mit einer Stimme vom Himmel her bezeugt. Seitdem nicht mehr. Man mag vielleicht einwenden, ja, das ist auch gar nicht so erstaunlich, weil die Propheten des Alten Testamentes ja mit Malachi aufhören. Aber die falsche Sicht darin ist, dass Wunder, die geschehen sind und das Prophetentum zur Zeit Jesu ganz neu aufgeleuchtet sind, heller als jemals zuvor und ihre Fortsetzung fanden zu Beginn der Zeit der Gemeinde Jesu. Aber gerade dann, als das Evangelium den Wirkungskreis der Juden verließ und zu den Heiden gebracht wurde und nötiger gewesen wäre als alles andere, gerade dann verschwanden die Wunder und die Heilsbezeugungen Gottes. Bringt uns das nicht ins Nachdenken? Bringt uns das nicht ins Fragen? Die allermeisten in der Gemeinde Jesu glauben den berichteten Wundern aus der Schrift. Nun, die waren halt in der Vergangenheit geschehen. Und wenn solche gefragt werden, warum denn Gott die langen 2000 Jahre hindurch geschwiegen hat, dann erhält man oftmals seltsame Antworten. Da gibt es Ansichten, die besagen, dass es absurd wäre, mit dem göttlichen Eingreifen ins menschliche Alltagsleben zu rechnen. Und diese Ansicht ist ein Beweis dafür, wie schnell, nur zu schnell, der Mensch durch sein Erleben in seinem Glauben beeinträchtigt wird. Der Gläubige nimmt wahr, dass es ein göttliches Eingreifen in der Vergangenheit gegeben hat. Aber der Ungläubige schlussfolgert, dass wenn es einen Gott gibt, der allmächtig und gut ist, dass es ein solches Eingreifen zu jeder Zeit geben müsse. Und die Antwort wäre zu einfach gemacht, würde man sagen, das sei alles nur eine Erprobung seitens Gottes. Und Gott hätte jetzt in seiner unendlichen Weisheit beschlossen, die Menschen jetzt sich selbst zu überlassen. Angesichts einer aufgeschlagenen Bibel ist ein solches Argument unmöglich. Hebräer 1, Vers 1 sagt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Die göttliche Geschichte mit seinem auserwählten Volk hatte gezeigt, dass Gott über Jahrtausende hinweg zu seinem Volk redete, in Zeugnissen seiner Macht und Wunder gab. Und jetzt sind wir konfrontiert mit der Tatsache, dass es seit den Zeiten der Apostel bis heute keine öffentlichen Wunder es gab, um zu bestätigen, dass er Gott ist oder dass es überhaupt einen Gott gibt. Der schweigsame Himmel. Ja, aber es ist nicht ein Schweigen aus Unentschlossenheit oder Hilflosigkeit heraus, sondern ein Schweigen aufgrund der Ruhe Gottes. Ein Schweigen, welches Frieden zeigt, welches der öffentliche Beweis dafür ist, dass auch der sündigste Mensch nun zu Gott gelangen kann und von ihm angenommen wird. Wenn der Glaube murrt und der Unglaube in Revolte ausbricht und die Menschen den Allerheiligsten herausfordern, doch endlich das Schweigen zu brechen und sich selbst zu erklären, sie wissen nicht, was für eine Herausforderung sie da formulieren. Wie man das hört, wie gesagt wird, soll doch Gott endlich mal das Böse aus der Welt eliminieren. Es meint das Zurückziehen der Amnestie, das Ende der Regierung der Gnade. Es bedeutet das Ende der Tage der Gnade und das Anbrechen der Morgendämmerung des Tags des Gerichts und des Tags des Zorns. Es war ja bereits angeschnitten. Es haben schon viele darauf hingewiesen, dass der Lobpreis der Engel bei der Geburt Jesu, Frieden auf Erden und an den Menschen ein Wohlgefallen, nur eine leere Hülse von Worten sei. Das Versprechen dieses Traumes ist durch die 2000-jährige Geschichte der Menschheit ruiniert und als hinfällig zu bezeichnen. Und dieser Ruin beträfe damit auch die Verheißungen und die Prophezeiungen. Dabei wird aber übersehen, dass die Worte der Engel gar keine Verheißung war und auch gar keine Prophetie. Die Worte der Engel waren eine Proklamation Gottes. Die Wahrheit und Gnade ist erst durch Jesus Christus geworden. Frieden auf Erden und an den Menschen einen Wohlgefallen, das war die Proklamation Gottes. Und es betraf zuallererst das Verhältnis des Menschen zu Gott und nicht, wie viele meinen, das Verhältnis der Menschen untereinander. Verbunden mit der Erwartungshaltung, dass jetzt alle Menschen fortan in Frieden untereinander leben. Die Zeit war noch nicht gekommen, in welcher Gott den Frieden schenken konnte zwischen den Menschen, sondern die Gnade kam durch Jesus Christus. Dass Gott mit den Menschen Frieden haben konnte, es war sein Wohlgefallen, den er jetzt an den Menschen haben konnte, weil nunmehr ein Opfer für die Sünden vorhanden war. Und wenn der Himmel schweigt, dann nur deshalb, weil der Himmel auf diese Erde gekommen ist. Der Höhepunkt göttlicher Offenbarung ist erreicht. Da gibt es keine Gnade, die noch zu offenbaren wäre. Gott hat die höchsten und letzten Worte seiner Liebe und Gnade gesprochen. Wenn er das nächste Mal das Schweigen brechen wird, dann wird es die Stimme des Gerichts sein, welches die Gerichte auslöst, welche die Welt ereilen wird. Eine Welt, welche den Herrn der Herrlichkeit Jesus Christus zurückgewiesen hat. Sein Reden wird sein, wie es uns im Psalm 50 in Vers 3 beschrieben ist. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und ringsum stürmt es gewaltig. Das Schweigen des Himmels ist ein Teil des Geheimnisses Gottes. Und Gottes Wort erklärt, dass dieser Tag in dem göttlichen Heilshandeln in seinem Plan festgelegt ist, wann dieses Geheimnis Gottes vollendet sein wird. Davon lesen wir in Offenbarung Kapitel 10, Vers 7, wo es heißt, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe Botschaft verkündigt hat. Und wenn dieser Tag anbricht, dann wird er Anlass dafür sein, dass die 24 Ältesten Lobpreis geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt. Wie das in Offenbarung 11, Vers 15 beschrieben wird. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche sprachen, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter, beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du angenommen hast deine große Macht und angetreten deine Herrschaft. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu verderben, welche die Erde verderben. Darin wird Gott zuletzt seine Macht beweisen, um das Gute zu belohnen und all das Böse auf der Erde niederzudrücken. Mit einem Wort, Gott wird das tun, was die Menschen jetzt fordern, dass er schon immer tun sollte. Und wenn Gott verzögert, solches zu tun, so ist es Gottes in Anführungszeichen Entschuldigung gegenüber uns, dass er uns den Grund dafür zeigt, es ist seine Langmut, weil er nicht will, dass irgendjemand leide oder verloren gehe, sondern dass alle zur Buße kommen. Durch alle Zeitalter hindurch, bevor Jesus Christus kam, war es eine nicht beantwortete Frage Gott gegenüber. Denn alle Eigenschaften Gottes waren durch seine Langmut in Frage gestellt. Seine göttliche Macht, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit und Liebe, all das war in Frage gestellt, wegen des Dahingehens lassens unserer Sünden, weil nicht sofort Gericht erfolgte. Doch die Ankunft des Sohnes Gottes war Gottes völlige Selbstoffenbarung gegenüber den Menschen. Und darin sind alle Fragen, die uns betreffen, beantwortet worden. Da ist nicht eine einzige Frage, die das Kreuz Christi nicht beantwortet hätte. Menschen deuten mit ihren Fingern auf die schlimmen Umstände des menschlichen Lebens und fragen, wo ist darin die Liebe Gottes? Gott zeigt auf das Kreuz. Und die völlige Offenbarung seiner Liebe in der Gabe des geliebten Sohnes. Solch unendliche Liebe, die jede Herausforderung beantwortet und all unseren Zweifel zum Schweigen bringt. Und das Kreuz ist nicht lediglich der öffentliche Beweis dafür, was Gott verheißen hatte. Es ist das Ernsteste von all dem, was Gott je verheißen hat. Das krönende Geheimnis Gottes ist Jesus Christus. wie wir das in Kolosser 2, Vers 2 lesen, auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Bist du schon zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes gelangt? Geschrieben steht, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Wie das Paulus auch an die Epheser schreibt, im 1. Kapitel, in Vers 9, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Gott hat was vor, ja. Für die Verwaltung der Fülle der Zeiten alles unter ein Haupt zusammenzubringen, in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Die Harmonie der Schöpfung war durch die Sünde zerstört worden. Diese Harmonie wird wiederhergestellt werden durch die oberste Gewalt, die Jesus Christus innehat. Dieser Jesus, der zurückgewiesen, verachtet und getötet wurde. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, die himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Es war in der Kraft dieser Wahrheiten, durch welche die Märtyrer lebten und bereit waren zu sterben. Der Himmel war damals genauso schweigsam wie heute auch. Mit Herzen geübt in der Furcht Gottes und umhüllt im Frieden Gottes standen sie für diese Wahrheiten ein. Kein Zeichen war zu sehen, keine göttliche Stimme zu hören, um ihren Peinigern Einhalt zu bieten. Aber sie schauten auf den Unsichtbaren. Aber was ist mit uns? Wie sieht unser Glaube aus? Wie bewährt sich unser Glaube in den Schwierigkeiten des Lebens? Der Herr sagt, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Und nur allzu oft unterbricht unser Murren seine Rede. Und obwohl wir bekennen, solche zu sein, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung empfangen, verhindert oft unsere Launenhaftigkeit und unser Unglaube, dass wir uns des unendlichen Mitgefühls Gottes bewusst werden. Sie harten aus, als sehen sie den Unsichtbaren. Und wir? Sehen wir nicht oft nur unsere Sorgen und Probleme, welche umso größer erscheinen, weil diese durch die Tränen unseres Selbstmitleids betrachtet werden? Das Zeitalter des Gesetzes war für das Volk Israel gekennzeichnet durch den Beweis und die Sichtbarkeit göttlicher Macht auf Erden. Wir im Zeitalter der Gemeinde haben ein besseres Teil. Wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Wie sagt doch der Herr? Glückselig, welche nicht gesehen haben und doch glauben. Und auch die Leiden des Paulus in seinem späteren Dienst zeigen einen höheren Glauben als die Werke und Machtzeichen Gottes zu Beginn. Wie er sein Leben ja zusammenfasst im 2. Korinther 11, 4, wo er sagt, von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche, weniger ein, 3-mal mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt, 3-mal Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Geschlecht, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, in Wachen oft Hunger und Durst, in Fasten oft in Kälte und Blöße. Außerdem, was außergewöhnlich ist, noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Versammlungen. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer wird geärgert und ich brenne nicht? Wenn es gerühmt sein muss, so will ich mich dessen rühmen, was meine Schwachheit betrifft. Der Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Anstatt über seine Lebensumstände zu jammern, nahm er diese zum Anlass, um Gott zu preisen. Für Christus, sagt er, hat er den Verlust aller Dinge erlitten. Und sagt dennoch in Römer 8, Vers 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Welch ein verschiedenes Leben im Gegensatz zu dem, was ich am Anfang anführte. Ich möchte schließen mit einigen Versen aus Psalm 29, wo es heißt, die Stimme Jahwes ist auf den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert, Jahwe auf großen Wassern. Jahwe thront auf der Wasserflut und Jahwe thront als König ewiglich. Amen. Amen.